Bei mir in der, oder bei uns in der Christuskirche ist für den Redner eine Uhr an der Empore angebracht. Dass ihr keine Uhr habt, ist euer Problem. Ich werde. Ach, da ganz hinten sieht man sie sogar unterm Ding. Genau, alles gut, alles gut. Vielen Dank für das herzliche Willkommen in eurer Mitte. Super Paar, das gerade die Kollekte eingesammelt hat. Merke ich mir. Finde ich klasse. Sehr schön. Ihr Lieben, eine Vorbemerkung vielleicht. Oder zwei. Die erste ist, ihr müsst einfach sagen, wenn ich zu schnell rede. Ab und zu kommt es vor, dass ich irgendwo anders als Gast predige und dann sagen die Leute, das war wahrscheinlich gut, aber ich habe nichts verstanden. Dann war es doch nicht gut. Wenn ich fröhlich bin, und das bin ich häufig beim Predigen, dann wird es etwas zügiger und da müsst ihr dann bremsen. Das Zweite, wir haben die Brücke für diesen Dienst heute Morgen ist ja mit entstanden durch die Harburger Glaubenstage im Oktober. Vielleicht komme ich nachher noch mal kurz zu einem Impuls, den ich im Gebet hatte, in Hamburg Süden, etwas für Hamburg Süden anzubieten. Und es war viel Bewegung da. Unter anderem waren Ina und Elke und Christian mit dabei. Und so ist eine Brücke entstanden, dass auch dieser Dienst heute Morgen kam. Und mir ist Folgendes wichtig. Wenn ich Beispiele von unserer Gemeinde erzähle oder mit euch die Schritte gehe, dann ist es als Gastredner immer so eine Sache. Man kann manchmal etwas predigen, wo die anderen sagen, da kannst du ruhig einen Schritt mehr gehen, das ist uns alles hinlänglich vertraut. Und manchmal kann es auch sein, dass man etwas sagt, wo die anderen sagen, oh, das hätte ich jetzt gerne noch mal erklärt gehabt. Also lasst uns einfach darauf vertrauen und glauben, unser Herr ist in unserer Mitte und ich hoffe, dass eine Spur entsteht, die auch für euch, für die Zeit, die vor euch liegt, eine Hilfe mit sein darf. Ich habe mich total gefreut über die Berichte auch von dem Workshop oder die Reihe, die jetzt entsteht und die starke Resonanz, das ist klasse. Glückwunsch. Also das finde ich einen sehr, sehr guten nächsten Schritt und insofern kann ich dann den Text lesen. Ich fange an mit einem ganz vertrauten Abschnitt aus Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Da heißt es folgendermaßen, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Ihr Lieben, das ist die vertraute, zunächst mal der vertraute Text. Das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist wahrscheinlich für euch wie für die Gemeinde, Methodistengemeinde, aus der ich komme, totales Heimspiel. Jesus, der Gekreuzigte, damit hängt alles zusammen, unser ganzes Heil, unsere Gnade, unsere Freude. Er ist für uns gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Er ist unser Retter, unser Heiland, unser Herr. Und dann gibt es vielleicht kaum einen anderen Text im Neuen Testament, wo es so nah beieinander einen nächsten Gedanken gibt, nämlich dass Johannes schreibt, dieser Heiland, der Gekreuzigte, der Auferstandene, ist auch der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und das ist jetzt ein Gebiet, da ist die Verunsicherung unter uns evangelikal geprägten, sage ich jetzt mal, schon wesentlich größer. Also, dass wir den Heiligen Geist brauchen und dass er unser Leben erfüllen soll, das ist uns schon vertraut. Aber schon allein der Begriff Geistestaufe, ich kenne eure Situation nicht. Bei manchen Gemeinden gehen dann die ganzen Erinnerungen los, Pfingstbewegung, vor 100 Jahren und war das alles gut und nicht. Und natürlich sind die charismatischen Christen inzwischen die stärkste Gruppe im Land. Wer so ein bisschen die Szene beobachtet, weiß das. Aber es hat dazu geführt, und vielleicht betrifft das ein paar von euch, vielleicht auch nicht, dass wir sagen, wir haben so eine gewisse Vorbehaltshaltung gegen zu viel Heiligen Geist in den Gemeinden. Wir sind ein bisschen vorsichtig vor Schwärmerei und ganz nebenbei sind wir alles auch Deutsche, die die Kontrolle lieben und die Berechenbarkeit. Es ist immer gut, wenn die Sachen so laufen, wie wir es uns vorstellen. Und wenn der Herr kommt und sagt, ich nehme euch das mal aus der Hand, dann ist das ernsthaft auch beunruhigend. Aber ihr Lieben, das kann ich gleich schon zu Anfang sagen, wenn wir keinen beunruhigenden Glauben mehr haben, dann sind wir fast schon für die Friedhofsabteilung gut. Jesus, unser Herr, ist ständig mit uns in Bewegung und er fordert uns heraus. Er geht mit uns Schritte, die uns manchmal auch herausfordern, vielleicht ängstigen, aber riesig erfüllen und froh machen. Also, der Gekreuzigte ist der, der mit dem Geist tauft. Das ist das, was heute Morgen im Mittelpunkt stehen soll. Und dann habe ich dieses Thema Sehnsucht nach mehr von euch gehört für die Wochen, die vor euch liegen. Und ich habe gedacht, ich fange einfach mit 2, 3 Beispielen an, was das für mich und für uns heißt. Und auch da kann es wieder sein, dass ihr sagt, ja, das ist total vertraut. Oder es vielleicht manche sagen, ach guck mal, das klang jetzt bunt und farbig. Ich fange mal mit einem Beispiel im letzten Berliner Jahr an, das mich oft bewegt hat. Berlin hatten wir eine Gemeinde, die war sehr gewachsen auf insgesamt ein paar hundert Leute, die dazugehörten. Und in einer Vorstandssitzung hatte einer unserer Brüder einen prophetischen Eindruck. Also den hat er schon mitgebracht in dem Fall. Aber er kam und sagte, ich glaube, ihr Lieben, Gott möchte, das war irgendwann im November, dass wir Anfang des Jahres eine Woche alle Veranstaltungen ausfallen lassen. Und in der Berliner Gemeinde war das so ein Programm. Alles ausfallen lassen und nur zum Gebet zusammenkommen. Außer bei den Kindern haben wir gesagt, da machen wir Ausnahmen. Sonst, wenn die Kinder denken, beten heißt, man darf nicht mehr spielen, das wäre vielleicht als Signal blöd. Da war es gar nicht so ganz leicht, einen Termin zu finden. Im Februar, glaube ich, war es, hat es dann stattgefunden. Und wir haben gesagt, wir kommen eine Woche zum Gebet zusammen. Die Tür ist offen. Ob da tagsüber 2, 3 beten, 10 oder 12. Abends hatten wir, glaube ich, jeden Abend 80 zum Gebet zusammen oder so ähnlich. War gut. 2-mal in dieser Woche habe ich gedacht, du bist ein guter Pastor, gehst mal um 6 zum Gebet hin und zeigst den Leuten vorwärts. Und in beiden Fällen kamen 2 Schwestern auf mich zu, als ich die Tür aufmachen will, sagen, ach Andreas, schön, dass du weitermachst. Wir sind schon seit 3 Uhr hier und haben gebetet. Jetzt ist das deine Staffel. Und ich habe gedacht, okay, das mit dem guten Pastor vergesst du am besten. 2 Schwestern, die haben es drauf. Ihr Lieben, die ganze Woche war wie eine Wolke Gottes, die auf der Kirche lag. Und dann ist Folgendes passiert. Am Freitagmorgen haben wir locker vom Hocker, das ist so ein bisschen Berlinermäßig, ein evangelistisches Frühstück. 7, 8, 10, 12 Leute, jeden Freitagmorgen. Jeden Freitagmorgen, 7, 8, 10, 12 Leute, häufig ärmere Leute aus dem Umfeld, die einfach zusammenkommen, frühstücken und wir erklären ihnen das Evangelium. Und an dem Morgen um 7, als wir mit 10 Leuten vielleicht so zusammen waren, ruft eine Frau an und sagt, ich würde nachher gern zu locker vom Hocker kommen. Ich habe gesagt, das ist alles total schön und gut, aber diese Woche geht es nicht, weil es ausfällt. Warum fällt denn das aus? Weil wir zusammen beten. Oh, das ist aber schade, heute Morgen hätte ich mal Zeit. Kann ich nicht trotzdem kommen? Und dann haben wir gesagt, ja, dann komm, zeigen wir in die Kirche, passt schon. Dann haben wir weiter gebetet und um 10 waren vielleicht 10 Beter zusammen, so ungefähr. Und dann kommt die Frau an, Gabi hieß sie. Und dann guckt sie, das war neues Gemeindezentrum, 20 Nebenräume und so weiter, schön, schöne Sache. Sie war ganz beeindruckt. Und dann passiert Folgendes, nachdem wir ihr die Räume gezeigt haben, haben wir gesagt, wir können ihnen auch gerne sagen, was wir glauben, auch wenn es kein Frühstück heute Morgen gibt. Ja, das ist doch gut. Ist ein Bruder von uns rausgegangen und als sie die Tür zuschließen, gucken wir anderen 10 uns an und dann sagt einer von uns, wollen wir nicht beten, dass Gabi heute Morgen Jesus kennenlernt? Und es war ganz eigentümlich, in dem Moment, wo das gesagt wurde, habe ich gesagt, ihr Lieben, ihr könnt jetzt schon danken dafür, dass sie zum Glauben kommen wird. Es war eine solche Gegenwart Gottes auf der Kirche in diesen Tagen. Um es kurz zu machen, nach 50 Minuten geht die Tür auf, der Hans und die Gabi kommen rein, Hans strahlt übers Gesicht und sagt, darf ich euch unsere neue Schwester Gabi vorstellen? Und so kommt jemand dazu. Für mich war das Wichtige, ein prophetischer Impuls, wagt einen Schritt, sucht das Angesicht Gottes. Und versteht ihr, indem wir in der Gegenwart Gottes sind, tut Gott sein Werk von ganz allein. Also es tut er immer ganz allein, ihr wisst, was ich meine. Es ist wie eine Dichte, eine geistliche Dichte, die dazu führt, dass man sagt, oh, jetzt wird es leicht. Wenn Jesus da ist, wird es leichtfüßig, ihr Lieben. Wenn jemand mir sagt, oh, wir haben eine schwere Last, unser Herr, und wir müssen ihm folgen, würde ich sagen, prüf noch mal kurz, ob du wirklich beim richtigen Herrn gelandet bist. Ja, also nicht, dass es nicht auch Abschnitte gibt, die voller Tränen sind. Nicht falsch verstanden. Zweites Beispiel, wir beten bei uns mit wachsender Zuversicht, obwohl wir noch in den Kinderschuhen sind, in der Maritstraße in Hamburg, für Kranke. Und ein Erlebnis, das uns ermutigt, wir haben eine 78-jährige Schwester, kommt donnerstags und sagt, ich war bei der Krebsvorsorge, nicht gut, nicht gut. Der Arzt sagt, jetzt müssen Sie sofort operiert werden. Vielleicht noch nicht Endstadium, aber schwierig. So. Ihr kriegt es hin, ja? Ich weiß nicht genau. Okay. Ja, okay. Nur nicht ablenken lassen. Also, diese Frau kommt, eine ganz liebe Schwester, und ich habe gesagt, okay, wir haben jetzt exakt, Montag ist die OP. Donnerstag kommt sie mit dem Befund. Wir haben exakt einen Sonntag dazwischen, Älteste zusammentrommeln, dass wir sie salben, nach Jakobus 5 über ihr beten. Wir haben zwei, drei Geschwister, die ich im Verdacht habe, dass sie die Gabe der Heilung haben oder dass sich das andeutet. Alles noch Kinderschuhe. Habe alle zusammengetrommelt. Dann haben wir so vorne, so ähnlich wie hier, gestanden, nach dem Gottesdienst, halbe Stunde Zeit uns genommen, sie gesegnet, ihr die Hände aufgelegt, sie gesalbt, über ihr gebetet. Und sie sagt hinterher, Andreas, es war wie auf Wolke 7, der ganze Tag, obwohl morgen früh die Krebs-OP ist, fühle ich mich unendlich geborgen. Jesus ist da. Dann geht sie zur OP. Wenn ich es richtig erinnere, 3-4 Tage später sagen die Ärzte, jetzt müssen wir an die Metastasen ran. Und sie sagen, da sind keine Metastasen mehr. Nichts mehr. Dann sind sie nochmal durchgecheckt und nach 3 Wochen haben sie entlassen, ohne Bestrahlung, ohne Chemotherapie, geheilt. Jetzt ist das ein Jahr zurück und es kam, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, das Hamburger Krebsregister hat angerufen und sich gekümmert, wie geht es Ihnen jetzt mit der Situation? Und sie strahlt übers Gesicht und sagt, Sie müssen nicht traurig mit mir reden. Ich bin geheilt. Gott hat Gnade gegeben. Könnten andere Erfahrungen mehr erzählen? Sehnsucht nach mehr. Jesus, der durch seinen Geist in unserer Mitte wirkt, Gemeinde baut, Menschen zum Glauben führt, Begabung schenkt, viel, viel Gutes tut. Das ist das, wo unser Herz verbrennt. Und wo wir viele Ermutigungen erleben dürfen. Oder doch eine ganze Reihe, wirklich. Dann ein nächster Schritt nochmal zum Text zurück. Der wird euch mit dem Geist taufen. An solchen Stellen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also ich unterstelle mal richtig gute, gestandene Baptisten vom besten Adel. Ihr werdet das alles drauf haben, was ich euch die nächsten 4 Minuten sage. Bei uns Methodisten müsste ich ein bisschen nachhelfen. Wird das aufgenommen? Gefährlich. Okay. Also enthaltet es dem Bischof vor. Okay, ein kleiner Blick, dieser Gedanke, dass wir die Kraft des Geistes brauchen, ihr Lieben, ist im Neuen Testament viel tiefer, konstitutiver, viel, viel wichtiger, als wir denken. Unser Gemeindebau passiert oft so, dass wir sagen, wir sind doch nett, oder? Ja, na klar, wir sind hilfsbereit, wir sind freundlich, wir sind auch ein bisschen kreativ und jetzt machen wir Angebote und hoffen, dass die Leute kommen. Und das klappt auch, unsere nette Art ist ja nicht falsch. Aber Jesus hat nicht mit Freundlichkeit und Nettigkeit Reich Gottes gebaut, sondern in der Kraft seines Geistes. Ihr kennt die Pfingstsituation, als Jesus auffährt gen Himmel, und da kommt zum ersten Mal diese Geistestaufe zum Zug, da sagt er interessanterweise nicht zu den Jüngern, dampft mal los, gebt überall Evangelium weiter. Das geht nicht, ihr müsst warten, bis ihr mit Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Es gibt eine Bedingung vom Himmel, die nötig ist, damit Reich Gottes kommt. Und dann beten sie 10 Tage. Sie wussten übrigens nicht, dass es 10 Tage werden. Also war schon mutig zu sagen, jetzt beten wir einfach, wir gucken. Und nach 10 Tagen, ihr kennt das, fällt der Geist Gottes auf alle. Sie fangen an, in den damals bekannten Sprachen zu predigen. Der Lobpreis wird mächtig. 3000 bekehren sich an einem Tag. Übrigens, nicht nur 3000 bekehren sich an einem Tag, sondern, und auch das merke ich immer mehr, dass wir es lernen müssen, in der Maritstraße, aber auch woanders, es gibt vom ersten Tag an Vorwürfe, Gegnerschaft. Bei Luther heißt es so schön, sie sind voll süßen Weines. Das heißt, da haben Leute daneben gestanden und gesagt, die sind ja sternhagelvoll. Petrus, Jakobus, Johannes, durchgeknallte Spinner. Das war auch dabei. Und dann sagen wir vielleicht, ob ich jetzt Pfingsten noch möchte, weiß ich gar nicht. Aber es ist das, wie der Herr gewirkt hat. Die Gemeinde entsteht, sie wächst und wächst. Und dann gibt es, das kann man an vier Stellen in der Apostelgeschichte sehen, in Samaria einen nächsten Punkt. Philippus hat gepredigt, viele haben sich taufen lassen. Heilsgeschichtlich könnte man eine extra Bibelstunde zu halten. Sie hatten den Geist noch nicht empfangen. Und dann werden Petrus und Johannes von der Zentrale Jerusalems dahin geschickt und sie legen die Hände auf sie und sie fangen an zu weissagen und empfangen den Geist. Cornelius, etwas später, der erste römische Hauptmann, der erste Heidenchrist, nicht Jude, der sich bekehrt. Ihr kennt das. Petrus mit der Vision dahin geschickt, jetzt vertrau mir mal, sagt der Herr, ich habe wirklich was vor bei den Heiden. Er geht zu diesem römischen Hauptmann, er sieht das alles und er spürt die ganze Zeit, der Herr sagt, jetzt geh vorwärts, vorwärts, vorwärts. Und dann fängt er an zu predigen und es passiert was, wo alle Pastoren sich wünschen, dass es so wäre, wenn sie predigen, nämlich während Petrus noch redete, der hat nicht mal Zeit für einen Aufruf gehabt. Während er predigte, fiel der Geist Gottes auf alle, die da waren. Und ihr wisst das bei Cornelius, sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden, Gott zu preisen. Das gesamte Programm, ich sage das ein bisschen nicht provokativ zugespitzt, das gesamte Programm der Geistestaufe läuft ab in dem Moment bei diesem römischen Hauptmann. Und ein bisschen später, Apostelgeschichte 19, gibt es die Situation in Ephesus. Paulus kommt dahin, da sind Jünger, die schon irgendwie eine Vorbildung haben. Er sagt, lasst uns mal taufen jetzt und dann lege ich euch die Hände auf. Und wieder geschieht das Gleiche. Weissagung, Sprachengebet und so weiter. Jetzt bin ich heute Morgen gar nicht hier, um zuallererst über Sprachengebet oder diese Dinge zu reden, also über die Gaben schon. Ich will euch nur deutlich machen, das sind vier verschiedene Abschnitte in der Apostelgeschichte, in dem Weg, den Jesus mit seiner Gemeinde geht und es sind immer dieselben Bausteine dabei. Und natürlich gibt es auch andere Begebenheiten, etwa in Philippi, wenn Lydia sich bekehrt und der Kerkermeister zum Glauben kommt, da wird das nicht berichtet. Mir geht es überhaupt nicht um eine Gesetzlichkeit da heute Morgen, so muss es laufen, gar nicht. Aber, dass wir es einfach nochmal, sofern es nicht längst in unserem Kopf und Herz drin ist, wahrnehmen, dass wir sagen, Jesus, lieber Herr, du hast dir offensichtlich etwas gedacht beim Bau von Gemeinde, was darüber hinausgeht, dass unsere Methoden, Prinzipien, unsere Anspiele, unsere Lieder, unsere Theaterstücke die Sache des Reiches Gottes reißen sollen. Du hast etwas darüber hinausgehendes installiert, nämlich dich selbst in deiner Kraft, dass du auf deine Gemeinde kommst. Und genauso geschieht es im Neuen Testament immer wieder. Konstitutiver Baustein, also etwas, was grundlegend wichtig ist. Wenn ich das Wort Geistestaufe sage, dann deswegen, weil es hier an der Stelle steht, mit dem Geist getauft werden. Ich meine das nicht heute Morgen, überhaupt nicht. Ich hoffe, ich kann euch das sagen. Ich meine es gar nicht als Streitpunkt, überhaupt nicht. Eine ganze Zeit hat mir Apostelgeschichte 4 geholfen. Das ist der erste Anflug von Verfolgung, der sich ergibt, wo Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat stehen. Sie kriegen einen über die Rübe, sie kommen wieder zu ihrer Gemeinde und dann beten sie miteinander. Und das heißt, am Ende dieses Gebets von Apostelgeschichte 4, Herr, wir beten darum, strecke deine Hand aus, dass Heilung, Zeichen und Wunder geschehen. Lass uns mit Freude deinen Namen verkündigen. Und sie wurden alle, Klammer auf neu, Klammer zu, mit dem Geist Gottes erfüllt und predigten das Wort unerschrocken. Die Erde bebt und so weiter. Da waren Petrus, Jakobus, Johannes dabei. Die waren doch schon mit dem Geist getauft worden. Also wenn uns das hilft, es geht mir nicht so sehr um die Frage einer theologischen Streitsache heute Morgen, sondern einfach die ganz simple Frage, wenn dich jemand fragt, bist du voll Heiligen Geistes? Wohnt Jesus so in seiner Fülle in dir, dass du sagst, er ist mein Herr, er ist meine Liebe, er ist meine Freude, er ist mein Leben? Willst du sagen, ja, insgesamt stimmt das schon? Oder willst du sagen, das ist eher fremd, wenn ich ehrlich bin? Also ich glaube, mein Kopf bejaht das, aber meine Lebenswirklichkeit sieht anders aus. Ich glaube, dass Jesus Christus, meine ich wirklich, ich bete übrigens, wir beten viel auch über unsere Gemeindegrenze hinaus. Ich glaube, dass Jesus Christus, das wisst ihr ja selbst, euch gesetzt hat, dass ihr hier im südlichen Hamburger Umland, dass ihr Licht seid, dass von euch eine geistliche Kraft ausgeht, nach Maschen und nach Stelle. Und ich weiß die Dörfer hier nicht drumherum. Asshausen gibt es noch, glaube ich. Egal. Also, in die Ortsteile. Ich glaube, dass ihr das glauben und erwarten dürft, dass hier und da ein Hauskreis entsteht, dass eine Gebetskraft entsteht, dass man zum Schluss sagt, also ehrlich gesagt, wenn du nicht genau weiter weißt, dann klingel doch mal in der Harburger Straße 11.
such dir zwei Beter. Ich glaube, das wird gut für dich. Dass man sagt, ja, so ist es. Genau das passiert. Eine Wirkung des Evangeliums, die Herzen um euch herum erreicht und natürlich auch die eigene Gemeinde fröhlich macht. Christus in unserer Mitte. Ich muss denken an eine Lobpreiszeit, die wir hatten bei uns in der Christuskirche. Mitten im Gottesdienst, Lobpreiszeit, ein Spanier, der mit seiner Familie neu dazugekommen war. Seine Frau war schon getauft worden. Er selbst war sehr vorsichtig, skeptisch. Er hat mir hinterher gesagt, er hat immer seine Frau zur Kirche gebracht und hat zugesehen, dass er Land gewinnt hinterher, weil er sich nicht unbedingt verändern wollte. Zwei Mädels. Und während er in der Lobpreiszeit ist, hat er ein Bild, ein Stück, eine kleine Vision, eine Schau für sich. Und er sieht seine Frau und seine Mädels im Licht und sich in der Dunkelheit. Sagt er, okay, der liebe Gott kommt näher, ich muss umkehren. Dann kam er zu mir und sagte, ob ich ihn taufe, habe ich gesagt, ich taufe dich, aber erstmal umkehren, dann taufen. Und dann hat er wirklich, dann haben wir so gekniet auf dem Boden, hat er sich hingeworfen auf sein Angesicht so. Sagt, Jesus, lieber Herr, vergib mir, vergib mir, vergib mir und so weiter. Also hat er Gnade empfangen, haben uns in den Arm genommen, angestrahlt, hat er sich taufen lassen. Und ist ein fröhlicher Anbeter. Der Herr wirkt in den Gottesdiensten, er wirkt nach draußen. Er legt Wert darauf, dass wir nicht unterhalb des Levels bleiben, den er schenken will. Ich hoffe, dass euer Kurs, dass ihr das gut hinkriegt, weil da kann man natürlich viel mehr sagen, als was jetzt in 25 Minuten geht. Es ist konstitutiv, ich sage es noch einmal, die Frage nach der Kraft, nach der Fülle des Geistes ist die Frage nach Leben von Gemeinde. Wenn das da ist, dann wächst Gemeinde unter widrigsten Umständen. Wenn das nicht da ist, dann kann euch einer noch eine Million geben und ihr könnt alles verbessern und schön machen und es geht zurück. Diese Frage nach der Fülle des Geistes hat auch einen erfüllenden Charakter, hat riesig mit Freude zu tun. Wir haben was mich persönlich so sehr, sehr freut, ist im Moment, dass eine ganze Reihe Jugendliche, junge Erwachsene dazukommen. Und da gibt es übrigens eine ganze Reihe von jungen Leuten, die sind radikale Jesus-Liebhaber. Und wenn man manchmal sagt, ich mache mir Sorgen um die Jugend von heute, würde ich sagen, kann ich zwar verstehen, aber ich mache mir auch Sorgen um die Alten von heute, weil da gibt es ein Feuer unter den jungen Leuten, das ist bemerkenswert. Eine Hingabe, eine Bereitschaft, Christus zu dienen. Richtig, richtig ermutigend. Übrigens sind das die jungen Leute, die in der Regel mehr ausstrahlen als manchmal die, die optisch oder finanziell oder so wesentlich besser gestellt sind und viel von Weltreisen berichten können oder so. Ich will das nicht madig machen, aber dieses Feuer des Herrn ist gut. Diese Freude am Herrn, den Akzent einfach auch noch in eure Mitte gesagt. Ich wünsche uns allen, dass wir Leute sind, die beim Gebet, beim Zeugnis, die mit Freude Jesus lieb haben. Ich habe eine Zeit lang in Hessen ein Haus geleitet, da waren viele Familienfreizeiten. Bei einer Familienfreizeit, 80 Leute, kommt ein älteres Ehepaar, Oma, Opa, mit ihrem Enkel und der durfte, damit er sich mit Oma und Opa nicht zu sehr langweilt wahrscheinlich, noch einen Freund mitnehmen. Also zwei 14-jährige Jungs und Oma und Opa. Die 14-jährigen Jungs, wie ihr euch vorstellen könnt, ungekämmt, müde, tranig, 14 Tage, so gehen sie durch das Zimmer, durch das Haus. Nette Kerle, sympathische Typen, aber unendlich gelangweilt. Habe ich gesagt, okay, da hilft nicht mehr viel. Aber sympathische Kerle. Zwei Tage vor Ende der Freizeit, ich habe es selbst erlebt, sonst traue ich es mich nicht zu erzählen, kommt noch eine neue Gruppe ins Haus, und zwar eine Mädchengruppe. 12- bis 14-jährige Mädels. Ich muss euch gar nicht weiter erzählen, wie es geht. Die gleichen Jungs am Abend, Gel in den Haaren, Sneakers an, klack, 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 an der Tischtennisplatte ein paar Kunststücke, voll unter Strom. Jetzt geht es ja nicht um verliebte 14-Jährige heute Morgen. Aber das ist das, was Jesus in uns auslösen will. Es gibt so viele Christen, da kannst du sagen, das ist eine ermattete Müdigkeit. Sie strahlen eine Resignation aus. Das ist nicht die Gegenwart des Herrn, da fehlt was. Da, wo Jesus ist, nochmal, nicht in der billigen Weise alle Tage Sonnenschein, aber eine Freude, eine Fülle, eine Begeisterung zu sagen, Herr, mein Geld, meine Zeit, mein Leben, ich will es dir anvertrauen und ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte etwas von dem erleben, was du dir denkst. Und ich möchte nicht nur persönlich eine Verbesserung meiner Nachfolge, sondern ich möchte lernen, dir zu dienen. dieses Leben mit dem Geist hat einen konstitutiven Charakter, es hat einen erfüllenden, es hat auch einen verherrlichenden Charakter. Ich glaube, dass in dem Maße, wie wir als Gemeinden menschlich mit unseren Kräften, Methoden, Prinzipien unterwegs sind, darf ich das so einfach sagen, dass wir dem Herrn Ehre klauen. Ich glaube, das geht einfach nicht. Das, was er gesetzt hat, was er als Maßstab denkt für seine Gemeinde, das müssen wir nehmen und ihm zurückgeben, damit unser ganzes Leben als Gemeinde auch wie ein Spiegel für seine Herrlichkeit ist, dass etwas von der empfangenen Gnade zurückgeworfen wird. Und dann werden Bekehrungen kommen. Dann wird es so sein, dass andere Berufung empfangen. Manchmal ganz still, manchmal ganz spektakulär. Ich erinnere mich an eine Gebetszeit morgens um 7. Wir haben einmal die Woche donnerstags Frühgebet. Das waren an dem Morgen viele, 15 vielleicht. Eine junge Frau kommt dazu, 20 Jahre alt, zum ersten Mal aus einer anderen Gemeinde. Sitzt dazwischen und wir haben Zeit. Und plötzlich fängt sie während der Zeit an, in Sprachen zu beten. Legt das auch gleich aus. Hat hinterher Tränen in den Augen und sagt, das ist mir noch nie passiert. Ich sage, es ist doch wunderbar. Jesus kommt dir nah. Er setzt dir einen Baustein in dein Herz, in dein Leben, das dich stark macht zur Nachfolge. Ein anderer kriegt den Mut zum Zeugnis, dritter erlebt im Gottesdienst Bekehrung und so weiter. Dieses Leben in dieser Gegenwart des Herrn hat etwas damit zu tun, dass wir unserem Gott ehren, dass wir so Gemeinde und Reich Gottes bauen und sind, wie er sich das wünscht. So, das ist einfach ein Einstieg in ein Thema, das euch die nächsten Wochen bewegen wird. Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Wir leben komplett aus seiner Gnade, aus seiner Vergebung. Wir haben nichts mitgebracht, was wir ihm zeigen könnten. Und er ist der uns rettet und der uns nicht nur rettet, sondern einsetzt, dass wir hingehen und Frucht bringen, wie er sagt. Letzter Gedanke in dem Zusammenhang. Die Person, die ich kennengelernt habe, und ich würde sagen, bei allen Fehlern, die ich an meinem eigenen Leben sehe, ich sehe auch diese Gnade. Es ist großartig, in diesem Lebensrhythmus mit Jesus Schritte zu wagen. Man fällt hin, man macht Dinge falsch, die Leute sehen auch die Fehler. Man kann sagen, Herr, vergib mir. Aber es hat etwas mit einer tiefen Freude zu tun. Als Petrus am Ende des Lebens, des irdischen Lebens Jesu gefragt wird vom Herrn, hast du Mangel gehabt in meiner Gegenwart? Da zieht er sich nicht 5 Minuten zur Überlegung zurück, sondern es kommt wie aus der Pistole geschossen, niemals. In deiner Gegenwart, Herr, war Fülle. Würde ich es wieder so machen? Ja. Muss manchmal denken an meine erste Zeit. Ich bin eigentlich Banker, habe Diplomkaufmann mal gemacht, habe eine Filiale geleitet in Berlin, Kreditinstitut. Dann kam der Ruf zum Predigtamt. Manchmal wurde ich gefragt, und wünschst du dir das zurück? Und ich bin so total dankbar, dass ich ohne jeden Schmuh sagen kann, niemals, niemals. Sondern das, was ich jetzt erleben darf, zu sehen, wie Christus sein Reich, seine Gemeinde baut, ist besser als das, was ich vorhatte. Was übrigens nicht heißt, dass es nicht Banker geben muss und andere. Ne? Also jeder an der Stelle seine Berufung, wo er hingehört. Das ist schon richtig. Aber der Herr will Gnade geben. So, jetzt wollen wir es so machen. Ich denke, wir feiern jetzt gleich das Mahl miteinander. Und dann haben wir noch 3 Lobpreislieder. Ich habe den Martin mitgebracht. Martin und seine Frau haben starken geistlichen Dienst bei uns in der Gemeinde. Auch für Worte in die Situation hinein, prophetische Worte, aber auch einfach fürs Gebet. Und dann würde ich es heute gerne so machen, während der Lobpreiszeit, dass wir es euch einfach anbieten. Ein bisschen outen muss sein. Ne? Also wir stehen einfach hier vorne, würde ich sagen. Und wenn irgendjemand sagt, betet mal für mich, für meine Situation, dann machen wir das gerne. Dass wir euch die Hände auflegen, euch segnen, für euch beten. Und wenn das keiner in Anspruch nehmen muss, möchte, ist es überhaupt nicht dramatisch. Ich mache das ganz oft, wenn ich irgendwo bin und es ist mal so, aber das Reich Gottes kommt, das ist gut. Und wenn es umgekehrt 6 oder 7 sind, dass man sagt, die 3 Lieder waren ein bisschen knapp, dann machen wir einfach nach dem Schlusslied noch weiter, haben wir auch schon so gehabt. Wie ihr das möchtet. Und dann habe ich noch, ja doch, ich mache es mal. Ein herausfordernder Gedanke. Ich hoffe, dass ihr nicht hinterher sagt, den hätte er sich sparen sollen. Quatsch. Folgendes. Ich glaube, wenn ich das so wahrnehme, eben, das war richtig klasse. Die 13 oder 14 Leute beim Gebet, super. Ich glaube, dass hier ein geistlicher Hunger ist, eine Freude ist, eine Begeisterung ist. Eine Hoffnung ist. Ich würde es gerne mal so machen, das haben wir übrigens, ab und zu machen wir das genauso in der Maritstraße und dann kommen mal 30, 40 und mal 5 oder 8. Ich würde uns ermutigen, wenn wir sagen, Jesus, wir wollen dich in beidem haben, wir wollen, dass deine Kraft deines Blutes, deiner Erlösung, deiner Gnade Herzen gewinnt und wir wollen, dass deine Salbung auf uns kommt, dass wir in dieser deiner Kraft, von der die Schrift spricht, Schritte wagen. Da wollen wir auch einfach dir sagen, wir sind offen. Lass uns das doch einmal jetzt vor dem Mahl miteinander tun. Und zwar so, dass wir einfach, wer das sagt, ich würde das auch gern für mich beten, ich knie mich hier mit Martin hin. So, wenn 4, 5 von euch Freude haben, sich dazu zu knien und das Knie das hergibt, kniet euch einfach dazu. Wenn ihr sagt, ne, das schaffe ich im Leben nicht, ich komme gar nicht wieder hoch, dann steht am Platz auf, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr sagt, ehrlich gesagt, das, was er da alles sagt, da brauche ich mal 2 Wochen, um das zu verarbeiten, ich weiß gar nicht, ob ich das will, dann bleibt ihr sitzen, ist völlig okay. Aber da, wo Freude ist, wo ist Jesus, wir ergreifen den nächsten Schritt mit dir, dann lass uns eine Chance nutzen. Der Herr antwortet einfach, es gibt immer wieder viel Beispiel für Gnade. Wenn jetzt 2, 3 von euch sagen, das ist ein bisschen offensiv gewesen, dann vergebt es mir. Trotzdem, jetzt habe ich angefangen, jetzt gehe ich den Weg. Wir machen das mal so. Ich knie mich mit Martin hier hin. Wenn 3, 4 Freude haben, kommt dazu. Wenn jemand sagt, ich stehe mit auf, ich werde einfach ein lautes Gebet sprechen. Für uns hier als Gemeinde. Und dann kommt das Mahl und dann kommt die Lobpreiszeit. Und da gibt es persönlich die Chance, für sich beten zu lassen, wenn man das möchte. Amen.